liegen zwei Texte auf dem Herzen. Diese zwei Texte haben in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Ich lese uns zuerst aus Jesaja 6, die erste Verse, und dann aus Philipper 3. Hier sagt die Heilige Schrift: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, und deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, Herr, sende mich. Aus Philipper 3, Abvers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Denn wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Ich möchte zuerst im Jesaja noch mal etwas aufzeigen. Die zwei Texte hängen sehr stark zusammen. Und zwar, Jesaja heißt ja, wenn man es ins Deutsche übersetzt, der Herr rettet. Wahrscheinlich der Prophet, der am öftesten im Neuen Testament zitiert wird, aus dem Alten Testament heraus. Nach der Überlieferung ist Jesaja der Mann gewesen, den sie nachher unter der Herrschaft des gottlosen Königs Manasse in einen hohlen Baumstamm eingespannt haben und bei lebendigem Leib zersägt haben. So ist die Überlieferung. Interessant ist, wenn man Jesaja 1 zu Beginn liest, dann heißt es sofort: Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Das heißt, er war ein Gottesmann, er war ein echter Prophet von Gott her, er war absolut ein Diener des lebendigen Gottes, und er hat hier eine Botschaft. Die Bibel sagt in Vers 2, hört ihr Himmel, ist also eine Botschaft in der Bildersprache der Bibel für die Gemeinde, die himmlische Hoffnung hat. Höre, o Erde, Botschaft für die irdische Körperschaft, nämlich Israel, das Volk, das hier als Volk Gottes auf der Erde ist. Ist also ein Mann, der was Gewaltiges hat, und Vers 18 bringt er sofort die Zentralbotschaft, die Gott den Menschen gibt. Kommt her, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß werden wie Wolle. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Also er bringt sofort zwei Dinge. A, Vergebung der Sünde, dieses freie Gnadegeschenk Gottes, parallel dazu die Folge davor, Gehorsam, dass man Gott dient. In Vers 21, da sieht man etwas. Er sagt hier, Aber das Volk ist praktisch abgefallen. Silber ist der Schlacker geworden, Silber ist das Wort Gottes, also es spielt da keine Rolle mehr. Der edle Wein ist mit Wasser verfälscht, im Neuen Testament ein Bild auf der Heilige Geist. Das heißt, die Geisteswirkungen sind nicht da, das Wort Gottes zieht nicht mehr. Das heißt, er lebt eine Zeit, wo das Volk, sagen wir mal, nicht unbedingt Gott dient. Aber er sagt, Vers 27, zieh und wird durch Recht erlöst werden, seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Er versteht den Ratschluss. Dann bringt er in Kapitel 2, das tausendjährige Reich, die große Hoffnung Israels, zeigt aber, dass Gott Gericht halten wird. Und dann kommt die gewaltige Offenbarung in Kapitel 4, wo der Zemach, diesen Spross aus Juda, der Erlöser, darlegt. Also er bringt dann die Prophetie auf unseren Herrn Jesus. Könnten wir sagen, ein gewaltiger Mann. Das ist ein Mann Gottes, der hat die Zentralbotschaft, Vergebung der Sünde. Er kennt den Herr Jesus, er hat den Blick für die Zukunft. Er kann das prophetische Wort ausdeuten. Er dient Gott im Gegensatz zum abgefallenen Volk. Er ist ein wahrer Bußprediger. Aber jetzt verwundert einen doch, wenn man das sieht, was hier in Kapitel 6 passiert. Und ich möchte hier etwas betonen. Ein Mensch ist von seiner Vergänglichkeit, auch ein Gläubiger, ein Wiedergeborener. Aber jeder ist von seiner Vergänglichkeit so angelegt, dass er von der Gegenwart letztendlich alles steuert, dass er aber von seiner Vergangenheit geprägt wird. Das heißt, Vergangenheit und Zukunft, da dazwischen steht heute. Und jetzt siehst du bei Jesaja etwas. Von der Vergangenheit ein großer Mann Gottes. Von der Zukunft, wenn man die Texte sich ansieht, ein Mann, der Gott gedient hat, der später die gewaltigste Offenbarung des Alten Testamentes hatte, Jesaja 53, der Herr Jesus am Kreuz. Aber jetzt haben wir den Jesaja im Heute. Und ich denke, das ist auch unser Problem. Wir haben ja heute unser Jubiläum. Da denkst du ja der vergangenen Zeiten. Da muss ich sagen, das ist interessant. Und du hast auch Vorstellungen, wie die Zukunft werden soll. Aber was zählt, ist heute. Was zählt, ist, was ich heute tue. Und da siehst du bei Jesaja plötzlich etwas. Ich lese nochmals. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Gott offenbart sich ihm. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, auch für uns. Wenn wir unser Leben geistlich in der Routine leben, dann passiert wenig. Aber in dem Moment, wie der lebendige Gott uns begegnet, und da hat er viele Möglichkeiten, in der Regel begegnet er uns durch das Wort Gottes, indem das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert durch mein Herz schlägt. Und hier siehst du nach alttestamentlicher Variante, die ja im Schauen lebten und nicht im Glauben wie wir, da siehst du, Gott offenbart sich ihm im Gesicht. Und jetzt sehen wir plötzlich etwas. Du siehst diese Engel Gottes. Und sie tun etwas, sie verkündigen eine ganz einfache Botschaft. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Sie zeigen die absolute Herrlichkeit Gottes. Und das geht so gewaltig von sich, dass sogar die Schwelle, die Pfosten und die Schwelle dieses Hauses erbebt. Und du hast hier wirkliche Kraftwirkungen. Und jetzt sagt der Mann, der ein Bußprediger ist, der Mann, der ein gesalbter Prophet des lebendigen Gottes ist, dieser Mann, der von Gott als Werkzeug benutzt wird, dieser Mann, dem Gott die Zukunft geoffenbart hat, darf ich hier einen Einschub machen. Wenn irgendjemand von uns, selbst wenn er eine weniger hohe Berufung hat, dann sitzt er gern darauf hin, indem er sagt, ja, Gott hat doch zu mir geredet, ich bin doch ein Berufener, ich bin doch. Genau, aber da siehst du, dass das heute gar nichts zählt, sondern heute ist nur die Frage, wie stehst du heute zum Herrn? Was passiert heute, jetzt gerade in der Sekunde? Und jetzt erkennt er etwas. In dem Moment, und das ist immer so, wenn Gott sich offenbart, wenn die Heiligkeit Gottes mein Leben beleuchtet, dann passiert etwas. Und zwar dann, das geht gar nicht anders. Selbst wenn ich jetzt ein wiedergeborenes Gotteskind bin, wenn du als Nicht-Wiedergeborener mit der Heiligkeit Gottes in Berührung kommst und Gott wäre in seiner Gnade nicht so, dass er hier das zurücknimmt, dann müsstest du sterben, weil du kannst Gott nicht begegnen, so heilig ist er. Aber jetzt selbst bei den Gläubigen, die ja versöhnt sind durch das Blut Jesu Christi, die Gläubigen, die wiedergeboren sind zur lebendigen Hoffnung, die zu Gott Vater im Himmel sagen, die aufgrund der Sohnschaft Jesu mit Gott versöhnt sind, selbst bei den Gläubigen, Jesaja ist jetzt das Musterbeispiel des Alten Bundes, wird, wenn die Heiligkeit Gottes uns trifft und uns begegnet, dann kommt der wunde Punkt. Und den Wunderpunkt hat jeder. Ich kenne zumindest keinen, der keinen hat. Und der wunde Punkt ist der Punkt in meinem und deinem Leben, das ist der Punkt, wo wir gerne schlitzohrig sind. Das ist der Punkt, den wir gerne verdrängen. Das ist der Punkt, den man nicht so gern wahrhaben will. Das ist der Punkt, wo man vor den anderen versteckt. Das ist auch der Punkt, den man vor Gott versteckt und den man sogar vor sich selber manchmal versteckt, wenn man es nicht wahrhaben will. Aber wenn die Heiligkeit Gottes kommt, er, der allwissend ist, der letzte Erkenntnis hat, der Jesus sagt für sich, er ist der Künder der Herzen, er ist der, der das Herz bis in den letzten Winkel kennt, dann fliegt es auf. Und hier beim Jesaja, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich auch meine Schwachstelle mit, da sagt er, wehe mir. Und er spricht es aus. Das war kein innerer Eindruck, er ist so erschüttert, dass er es ausspricht, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Er erkennt sofort, das ist mein Wunderpunkt. Hier sitzt die Sünde bei mir. Beim anderen in der heutigen Zeit sind es die unreinen Augen, das sind es die unreinen Wünsche, die unreinen Gedanken. Und unrein muss nicht nur sich auf Sexualität beziehen, das kann sich auch auf Geld, auf Ansehen, das kann sich auf alles beziehen. Alles, was Gott nicht will. Das heißt, da kommt es raus. Auch beim Gläubigen. Und es ist erstaunlich. Ein heiliger Mann Gottes begegnet dem lebendigen Gott und bricht innerlich zusammen. Sollte das nicht das Ziel der Versammlung sein? Versammeln wir nicht das Ziel, sich schöne Predigten anzuhören, schöne Lieder zu hören, vielleicht schöne Zeugnisse, irgend sowas, sondern das Ziel ist, dem lebendigen Gott zu begegnen. Und da siehst du, da macht es einfach. Ein ganz einfacher Bruch. Er bricht innerlich zusammen. Er ist erschüttert bis aufs Blut. Jetzt kommt Gott, weil es ja eine ehrliche Seele ist, die Gott dienen will, und zeigt ihm, man muss es sühnen. Ich habe es auch lernen müssen, dass Gott hier, auch wenn ich es noch so verdränge, aber wenn ich es nicht wahrhaben will, dass Gott es nicht vergisst. Gott kennt es. Und das sind oft dumme Sachen, das müssen nicht gravierende Sünden sein, das sind doch dumme, perfektionistische Dinge, mit denen wir uns und unsere Umwelt in den Wahnsinn treiben. Das kann ein Putzfimmel sein. Das kann ein Autofimmel sein. Das kann ein intellektueller Fimmel sein, wo jemand versucht, mit krankhafter Gewalt immer mehr anzuhäufen. Das können tausende Dinge sein. Ich saß einmal in einem Prediger, habe schon mal erzählt, und die Schwester, die haben die Tasse verteilt. Dann hat er eine Tasse gekriegt mit einem Riss, wo Kaffeesatz drin war. Das hat schon eckelig ausgesehen. Und dann, wenn wir ja höfliche Menschen sind, haben wir ihm angeboten, komm, gib doch uns die dreckige Tasse, du kriegst, sie war ja nicht dreckig, hat einen Riss gehabt. Und da ist halt der Kaffeesatz drin gewesen. Da sagt er, nein, der war entsetzt, dass wir ihm das anbieten. Und gesagt, ja, wieso? Sagt er, das ist mein Wunderpunkt, ich muss es ertragen. Hat die Tasse genommen und hat eingeschenkt. Und ich denke, jeder von uns hat einen Wunderpunkt. Wisst ihr, das können Kleinigkeiten sein, es können aber auch ganz böse Dinge sein, wo ein Mensch im tiefsten Inneren einen Vulkan hat und sobald du auf das drauf gehst, explodiert er. Ich habe meine Schwester explodieren sehr mir gegenüber. Es war die frömmste Frau, die ich gekannt habe auf der Welt. Dann habe ich zwei Sätze wahrscheinlich falsch gesagt. Das war sicher vom Herrn. Und in dem Moment ist sie explodiert. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ein wutverzerrtes Gesicht hinter der frommen Fassade. Ich habe wirklich geglaubt, jetzt zieht sie mir die Fingernägel durchs Gesicht. Und es ging ungefähr 2 Sekunden, dann hat sie sich beherrscht. Kam wieder ein süffisantes Lächeln und dann kam ein gehauchter Satz und dennoch sind wir ja gläubig und müssen uns lieben. Er hat zu meiner Frau gesagt, einpacken, wie geht. Er hat gesagt, ich halte es nicht aus. Wir sind heimgefahren. War furchtbar. Aber gell, jetzt können wir sagen, ja, haben wir das nicht auch? Wir haben das auch. Auf andere Art. Und jeder hat so einen Wundpunkt wie der Jesaja.
Und wenn die Heiligkeit Gottes kommt, dann kommt sie. Und dann muss man das sühnen. Und er sagt, er berührte meinen Mund mit dieser Kohle vom Altar und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Das ist der Grund, warum da Jesus sterben musste, am Kreuz von Golgatha, warum sein Blut vergießen musste, um diese Sühnung zu vollziehen. Ich wollte nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas Dummes sage oder meinen Mund nicht halten kann, dass dann jedes Mal mir jemand mit einer Glühkohle auf die Lippe drückt. Das wäre mir nicht so angenehm. Wisst ihr, das ist ja schon gravierend, was hier passiert. Sondern wir haben das kostbare und teure Blut Jesu, das unsere Sünde bis in die tiefste Zone unseres Herzens hinwegwischt. Und zwar so, dass Gott uns für gerecht hält, das ist, wie wenn wir nicht gesündigt hätten, ist gewaltig. Und hier die Stimme des Herrn fragen, jetzt kommen wir zum interessanten Punkt. Warum tut es Gott? Warum tut es Gott mit seiner Heiligkeit bei seinem Werkzeug? Warum? Wenn ihr den Text genau lest, es geht um etwas, wo Gott ihn senden wollte. Es geht darum, Gott wollte ihn aussenden, mit einem, wenn man dann weiterliest, ab Kapitel 6, Vers 9, mit einem sehr gerichtsmäßigen Botschaft. Ich kann mir nur vorstellen, dass Jesaja nicht bereit war. Und der lebendige Gott begegnet ihm, er tut Buße, tiefgründig, bricht innerlich zusammen, lässt sich reinigen, so wie Gott es will. Und in dem Moment heißt es, nachdem Gott fragt, wen soll ich jetzt senden? Und dann sagt Jesaja sofort, hier bin ich, sende mich. Ich weiß nicht, ich kann es bei mir selbst nicht 100% erklären. Ich habe festgestellt, dass ein Mensch viel komplizierter ist. Ich habe jetzt auch festgestellt, wo ich den Rückblick mir angesehen habe, die ganzen Bilder und die Briefe, ich habe Briefe gelesen, ich habe mir das angeguckt, wer mir was wie geschrieben hat. Da wurde mir klar, dass das alles nicht so einfach ist. Und dass es nicht so nach dem Modell geht, zwei links, zwei rechts, wie es in Preußen üblich war. Sondern dass es komplizierte Vorgänge sind, geistlich, seelisch, menschlich, charakterlich bedingt, Erbanlage, mäßig bedingt, von den Führungen Gottes, gesteuert, durch mein Gehorsam oder durch mein Ungehorsam ausgelöst. Das ist ein Paket. Und die Frage ist, was hindert mich privat, persönlich, vorbehaltlos zu sagen, mach mit mir, was du willst. Ich bin hier, mach mit mir, was du willst. Sende mich, das gehört genauso dazu, zu dieser Hingabe, sende mich oder sende mich nicht. Zu sagen, also gut, was ist die Botschaft für mich privat? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber viel wichtiger ist noch, was hindert mich, es zu tun? Oder was hindert mich, dass ich es überhaupt erkennen kann? Was blockiert, dass Gott so nicht zu mir reden kann? Wo ist die Bremse? Wo ist der Umweg? Wo ist die Falle, die mich hindert, geistlich vorwärts zu gehen? Also am Tag, da blickst du ja zurück und sagst, war's das jetzt? Es ist relativ einfach. Ich bin auch so ein Typ. Ich sag dann, Darby hat doch recht gehabt. Der Mensch macht alles kaputt. Stehe ich dazu. Aber es gibt genügend Beispiele, wo der Mensch nicht alles kaputt macht, sondern wo Gott den Mensch in seiner Verkehrtheit benutzen kann zum großen Segen. Aber dazu muss die Blockade weg. Die Frage ist, wo ist meine und wo ist deine? Kommt es daher, dass wir nicht mehr bereit sind, Gott in seiner gesamten Heiligkeit zu erleben, dass wir uns praktisch mit Vorbehalt Gott gegenüber benehmen, dass wir unser Herz gar nicht mehr in letzter Konsequenz öffnen, dass wir die Heiligkeit Gottes gar nicht mehr erleben wollen, so hart, wie wir sie ja in der Erweckung, als wir zum Glauben kamen, jeder erlebt hat, sonst hätten wir uns nicht bekehrt. Wisst ihr, ich habe festgestellt, man trickst, ja, mein soziale Stellung, wisst ihr, ich kenne das. Ich kann das jetzt nicht tun. Ich habe auf der Bank noch Dinge getan, die hätte ich 10 Jahre später nicht getan. Ich habe mir überlegt, war es richtig? Ich habe Kunden, wenn sie geflucht haben, das Besprechungszimmer mal reingenommen und habe gesagt, hey, so geht's nicht. Der Mann war völlig entsetzt, der hat mich angeguckt, wie wenn ich vom anderen Stern käme und hat mich angeguckt, hat geschrien, ja, sind Sie ein Frommer? Ich gesagt, ja. Bis später hast du gesagt, das kannst du nicht bringen aus Rücksichten von der Firma. es gibt ja auch Rücksicht, die man nehmen muss. Aber die Frage ist halt, wo ist das Echte? Wo ist das, wo man wirklich Rücksicht nehmen soll? Und wo ist das, wo ich nur nichts tue, weil die Heiligkeit Gottes mich nicht mehr im Mark getroffen hat, wo ich nicht gereinigt bin bis in die tiefste Zone meines Lebens, wo ich mich daran gewöhnt habe, so zu leben? Und ich hatte einen alten Bruder, er war ein bisschen extrem, aber er hat mir einen Spruch beigebracht. Und dieser Spruch hat mich fasziniert. Er sagte, wer im Feuer geboren ist, der mag im Rauch nicht leben. Und es ging mir nach. Ich habe gesagt, ja, wer im Feuer geboren ist, wer die Heiligkeit Gottes, das Gericht Gottes, Gott wirklich in der Tiefe erlebt hat und dann die auslösende Segenswirkung der Reinigung, der Gemeinschaft, der Hingabe, der mag in dem, was so ein bisschen übrig ist. Rauch ist ja ein erlöschendes Feuer oft, nicht immer. Aber oft ist Rauch so, der entwickelt sich erst richtig, wenn das Feuer schon runterbrennt oder wenn es erlöscht. Und ich habe sagen müssen, er hat recht, im Rauch will ich auch nicht leben. Von daher ist der Jesaja für mich ein ganz, ganz großes Beispiel. Es war mal eine Konferenz, wo der Friedensbote und die Friedensstimme sich getrennt haben. Da hat der Friedensbote damals Leute eingeladen, da war der Georgi Wiens, dieser große Märtyrer, da waren auch andere normale, ganz normale Verkündiger, ich war auch dabei, der Herbert Janssen, wir haben verkündigt. Und ich hatte den Text und der lag mir auf dem Herzen. Ich habe den nur privat, also in der Regel, ich sagte in der Regel nur das, was mich privat umtreibt. Und als ich fertig war, kam der Herbert Janssen zu mir und sagt, wusstest du es? Und ich sage, nee, ich weiß gar nichts. Dann hat sich herausgestellt, das sind solche Fronten aufgebaut gewesen in diesem Missionswerk, dass sie nicht mehr miteinander konnten. Und man konnte die wohl nicht mehr regeln. Und er hat es als ziemlich heftiger Bußruf empfunden. Und ich habe mich nur gewundert, dass auf dieser Konferenz so eine schlechte Stimmung war. Ja, jetzt muss ich eiskalt sagen, was wäre, wenn ich jetzt nicht oben gestanden hätte und von Gott den Auftrag gehabt hätte, die Botschaft zu bringen. Ich hatte es auf dem Herzen. Mir war klar, das ist die Botschaft. Was ist, wenn du drin sitzt und ein anderer kriegt es von Gott aufs Herz gelegt, das und das zu predigen oder es wird dir nahegedreht. Ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, wer jetzt da drin guckt, der hätte mich auf den Rand gehabt. Ich weiß es nicht, ob ich reagiert hätte. Sind wir ehrlich? Ich weiß es nicht. Wieso? Von daher ist das ein heißes Eisen. Die Frage ist wirklich, und als wir, ich zeige es heute Mittag, als wir unsere Erweckung in diesem kleinen Kreis hatten, wo ja so der harte Kern der Gemeinde auch letztendlich geboren wurde, da war etwas, und zwar der damalige Leiter von unserem Kreis, der Martin, der hatte so eine militärische Ader. Vielleicht kommt er heute Mittag, könnt ihr euch angucken. Er ist ein Mann, wenn du ihn wecken willst, tippst du ihm einmal auf die Schulter, dann steht er neben dir. Also ich bin ein Typ, ich wälze mich nur viermal im Bett rum, aber wenn ich nur einmal auf die Schulter tippe, steht er da. Und der hat auch mit den Leuten, und ich hab mir nicht mehr viel merken können, aber das habe ich mir über die ganzen viele Jahre, das sind jetzt 35 Jahre oder was ist, wie lange her, habe ich mir gemerkt, er hatte, wenn er mit den jungen Leuten geredet hat, hat er denen es gewisser geredet und er hat ihnen gesagt, du musst wissen, was du willst. Das ist es. Wissen Sie, diese ganze unzählige Diskussion vom freien und unfreien Wille ist alles müßig. Es geht darum, du musst wissen, ob du willst. Du musst wissen, ob du der Heiligkeit Gottes begegnen willst und du musst wissen, ob du Gott dienen willst und du musst wissen, ob du der Preis, den Gott gibt, bereit bist zu bezahlen oder nicht. Du musst es wissen, ob du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen. Und dieser Preis kann heißen, dass Gott dich schickt. Dieser Preis kann aber heißen, dass Gott dich bremst. Habe ich beides erlebt. Und sich dann vor Gott zu beugen und zu sagen, reinige mich, ich bin bereit, das zu tun, was du willst. Freiwillig. Da gehört die Größe dazu. Ich möchte weitergehen, Philipper. Aufgrund von dem Text habe ich damals erkannt, dass ich eine Lehrberufung hatte. Von der liegt mir der Text sehr nahe. Aber er geht mir um was anderes. Es geht mir darum, diese Haltung des Jesaja, die kannst du ja nur letztendlich auslösen, wenn du das, was hier in Vers 7 steht, im Herzen empfindest. Aber was mir Gewinn war, habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Das heißt, wenn du so eine tiefe Begegnung mit dem Herr Jesus hattest, auch schon bei der Bekehrung, dass du siehst, dass die Dinge dieser Welt eher ein Schaden sind gegenüber dem, was er dir gibt. Diese vollkommene Erlösung, die Reinigung durch Jesu Blut, das gekreuzigt sei mit Christus, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, dass deine Seele Friede hat wie ein Wasserstrom, so sagt der Jesaja. Wenn du das so empfindest, so als großer Gewinn, wie es der Paulus hier tut, und sagst, das, was die Welt bringt, ist zwar auch nett, aber ist eher ein Schade für, als das, was hier passiert ist. Und er geht dann weiter und sagt in Vers 8, ja, wahrlich, ich achte es für Schaden gegenüber der übertreffenden, und zwar alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ist die Erkenntnis Jesu, die Persönlichkeit, ihm zu begegnen, dieser Person, die Gott und Mensch gleichzeitig ist, die unbeschreiblich ist in diesem Universum, diesem auferstandenen Erlöser, mit ihm zu leben, ihre Lebensgemeinschaft, und mit ihm den Weg zu gehen, ist das so gewaltig, dass ich sage, der Rest ist eher Dreck. Der alte Schneller, dem sein Vater hatte das syrische Waisenhaus in Jerusalem, schwäbische, gewaltige, erweckte Familie, der hat ein Buch geschrieben. Das heißt ganz einfach, kennst du ihn? Weißt du, ich habe manchmal den Eindruck, die Gläubigen leben ein System. Sie leben Regeln, sie leben Lehrsätze. Sie leben viele Dinge, und das ist mir auch bei dem Rückblick nochmal klar geworden. Ich habe mir mal die Leute angeguckt, die hier letztendlich etwas ausgelöst haben. Da ist mir aufgefallen, es gibt eine Form, die sogar irre kann im einen oder anderen Punkt, die aber letztendlich eine echt brennende Hingabe an den Herr Jesus hat. Und von daher bin ich heute ein bisschen vorsichtiger. Mir ist lieber, es hat jemand eine hundertprozentige klare Hingabe als der Herr Jesus, als dass er hundertprozentig alles gleich denkt, wie ich es jetzt vielleicht sehe. Nur, wo ich immer noch äußersten Wert drauf lege, das habe ich auch gesehen im Laufe der Zeit, dass es echt ist, dass nicht getrickst wird, dass ich nicht den Eindruck habe, da sitzt jemand vor dir, der, mit dem kannst du nicht trauen. Also, die Grundfrage ist einfach, leben wir in der Gemeinschaft mit ihm? Ist er es der mich steuert? Ist die stille Zeit eine Theorie? Oder ist eine Begegnung jeden Tag mit ihm? Wisst ihr, das ist schon gewaltig, wenn man sich das überlegt. Wir versanden so schnell, und da hat Darby recht, der Mensch neigt dazu, alles kaputt zu machen, alles einzuebnen und alles zu systematisieren, und dann ist alles okay. Das kann ja einer Ehe passieren, das kann ja überall passieren. Wisst ihr, aber wie viel schlimmer, wenn es dem Herr gegenüber passiert? Weil Paulus sagt, bei ihm ist es so gewaltig, dass er den Rest für Dreck achtet. Wisst ihr, achte ich das für Dreck? Meine Rolle im Beruf, mein Auto, mein Aussehen, mein Einfluss, das ist alles zweitrangig, Dreck gegen ihn. Wisst ihr, was singt die schöne Liebe? Wen habe ich im Himmel als dich? Das kann man schön singen und sich seelisch gehen lassen in der Seele, aber man kann das zu tun, das ist nur was anderes. Jetzt sagt er, und in ihm erfunden werde. Er sagt, die Stellung in Christus, dass ich in Christus bin, das, was Johannes 15 sagt, bleibet in mir. Also, das ist der Punkt. Das ist das, um was er sich dreht. Ich kann mich erinnern, als wir junge, erweckte Gläubige und die tiefgründige Bekehrung erlebt hatten, dann Gott dienen wollten, wir hatten eine Zeit, da haben wir uns extrem, also fast fanatisch, nur um die Stellung in Christus gedreht. Also was anderes hat uns eigentlich im Prinzip nicht mehr interessiert. Und da waren natürlich die Bücher dann von Watchmen Nee, waren die Reißer, die Bestseller, gell? Das war klar. Aber ich meine, das ist jetzt eine gesunde Weise, dass ich mir bewusst bin, in ihm zu bleiben, in ihm zu sein. Das ist das Größte, was es gibt. Die Gerechtigkeit, die Gott mir gibt, nämlich die Reinigung durch Jesu Blut, dieses Gnadegeschenk, wo ich kein mosaisches Gesetz brauche, keine Werke, um Gott zu beruhigen, wo das Angesicht Gottes durch das Blut Jesu besänftigt wird und nicht durch meine Taten. Und trotzdem reden die Texte von einem ganz klaren anderen Ausdruck, Gehorsam. Das ist die andere Seite. Jesaja, ganz klar, Gehorsam. Die Folge, wenn man die Haltung hat, ist Gehorsam, ist logisch. Und jetzt sagt die Bibel, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, ihn zu erkennen. Ich habe ein Buch gelesen von einem Verführer. Oder heißt, ich habe das Buch selber habe ich nicht durchstudiert, aber ich kannte den Verführer, ich kannte seine Lehre. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, bist du es, Herr? Mir ist immer bloß ein Wort eingefallen in meinem Geist. Nein. Nein, das war nicht der Herr. Wisst ihr, die Frage ist, ihn zu erkennen, bist du es, Herr? Bist du es, der jetzt zu mir redet? Ist es meine religiöse Veranlagung? Ist es mein Perfektionismus, der mich jetzt dazu treibt, eine bestimmte Hingabe zu vollziehen? Und glaub doch nicht, dass alles im Reich Gottes, was in Hingabe geschieht, was ein Opfer geschieht, echt ist. Das habe ich schon, das habe ich relativ früh erkannt, dass das alles nicht stimmt. So, nur das, was wirklich aus so einer Haltung kommt, ist vor Gott angenehm. Das ist das, was Gott will. Da gibt es viele Opfer, die will Gott gar nicht. Da gibt es viele Dinge, Hingabe, die will Gott gar nicht. Die tun wir, um unsere religiöse Ader zu befriedigen. Und das ist dieser Gottesdienst aus Kolosser, wo Paulus ihn brandmarkt und völlig verwirft. Sondern er sagt, ihn zu erkennen. Bist du es, Herr? Und wenn du dann von ganzem Herzen sagen kannst, ja, du bist es. Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Die Kraft der Erlösung. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wisst ihr, und das war auch ein Punkt, der hat mich tief erschüttert. Ich habe in meinem Leben, das ist mir aufgefallen, ich habe so Highlights gehabt. Also das waren so wie Marksituationen, die ich nie vergessen habe. Da hat sich ein Wort, ein Satz in meiner Seele eingebrannt. Unauslöschlich. Und einmal habe ich mit dem Walter Leibfritz damals, dem Gemeindeleiter der Volksmission, da hatten wir was diskutiert. Und da war ein Bruder, der hat was gemacht, was ihm nicht passt hat. Und ich war ein ganz anderer Typ. Ich war emotional. Feuerkopf. Der Walter war Gentleman. Das ist ein Unterschied. Und er hat dann nur einen leisen Satz gesagt. Und dieser Satz, ich denke sogar, dass er mir gegolten hat, weil Gott mir was zeigen wollte, weil das hat mich getroffen. Der andere hat es gar nicht getroffen, sondern mich hat es getroffen wie ein Keuleschlag. Er hat gesagt, wo ist denn hier Erlösung? Das ist mir nie mehr aus dem Schädel. Wo ist denn Erlösung? Wo sind Leute, die eigentlich nicht erlöst sind? Die sagen, wir sind gläubig, wir sind wiedergeboren, sind nicht erlöst, sind nicht frei. Die können sich nicht entschuldigen. Die können sich nicht demütigen. Es geht alles gar nicht. Habe ich tief erschüttert. Die Kraft seiner Auferstehung, das Reich Gottes, ist Kraft. Kraft zum Überwinden, Kraft zum Sieg. Und dann sagt er die Gemeinschaft seiner Leiden. Es kostet einen bestimmten Preis. Es kostet einen Preis, Gott zu dienen. Das muss uns klar sein. Wisst ihr, dieses Instant, ihr wisst, was Instant ist. Das ist Pulver. Da musst du nur heißes Wasser drüber gießen, dann funktioniert es. Das ist die Schnellmethode, wo unsere alten Mütter noch die Kaffeemaschine triebelt haben und im Schoß hattet auf dem Schurz und haben die Bohnen gemahlen. Da nimmst du instant Löffel, gießt drüber. Und viele Gläubige glauben, dass das Reich Gottes instant ist. Schnell, billig, problemlos. Ist aber nicht. Sondern die Gemeinschaft seiner Leiden. Gott zu dienen, kostet einen Preis. Und ob mir das immer gefällt, was dann über mein Haupt geht, das sei dahingestellt. Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich möchte meine Seele nicht sehen, weil ich denke, dass die narbenbedeckt ist. Und bei vielen Menschen ist sie narbenbedeckt. Kämpfe. Und dann sagt er, er möchte dem Tode Jesu gleichförmig werden. Das heißt auf Deutsch, er will so sei, dass der innere Mensch mit Christus gekreuzigt einfach lebt. Das heißt, dass er nicht von den Lüsten beherrscht wird, nicht von der Religion, nicht vom Ego, nicht von den eigenen Vorstellungen, sondern dass er mit Christus gekreuzigt lebt. Also du, Herr, bist mein Ein und Alles. Es, was du mir sagst, das soll passieren. Seele, kommt zur Ruhe. Heeres Ziel. Jetzt kommt was, wo mich dann doch gewundert hat. Wisst ihr, wir sagen, der Paulus immer so. Das ist auch richtig. Er war wohl, außer dem Herr Jesus, der Mann mit der höchsten Hingabe und vielleicht dem höchsten, der höchste Erkenntniswert, wobei ich nicht weiß, wie Gott es sieht. Vielleicht sieht er einen Ananias, dem er, oder irgendeiner der Märtyrer höher, die man in den feurigen Ofen verbrennt hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber Paulus sagt hier nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Und er sagt es nicht in Panik. Und das ist für mich eine wichtige Lehre. Ich darf nie in Panik verfallen. Panik ist das Mittel des Teufels. Panik bringt mich, also ich könnte meine Frau fragen, da bin ich ehrlich mir gegenüber. Panik bringt mich in der Regel zum Durchdrehen. Wenn ich mich der Panik hingebe, drehe ich durch. Und dann kommt das raus, was eigentlich mit Christus gekreuzigt sein sollte und das, was im Tod sein sollte. Dann kommt eine radikale Ader raus und dann werde ich brutal und dann werde ich sowas vor, dann räume ich alles weg. Wenn ich das im Geschäft so mal hatte, dann hat mein Kollege hat dann eine Freude gehabt, dass dann hat es geklappt. Eine Kollegin hat immer gesagt, sie haut den Terrierblick und best ist sie gar mal heute aus dem Weg. Und das war kein Spaß. Die hat gesagt, man sieht es wieder, hinter steht Haar raus. Und das ist wirklich so. Da fangen bei mir hinter die Haare rauszustehen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht bloß Einbildung. Aber auf jeden Fall, ich sage es jetzt mal vorsichtig, Panik ist etwas Furchtbares. Panik bewirkt, dass ich meinen Mund nicht halte. Panik bewirkt, dass ich andere verletze. Panik wirkt, dass ich auch den Blick für die Realität verliere. Ich ergreife dann Maßnahmen, die sind nicht mehr gerechtfertigt. Und der Paulus ist hier nicht in Panik. Er sagt, Entschuldigung. Das ist dann sicher auch der Punkt, wo vielleicht früher ein Mädchen sich entschlossen hat, im Katholizismus, sie geht ins Kloster. Oder aufs Missionsfeld. Ich sage ja weiterhin, ich glaube, dass der Großteil keine Berufung hat, der da draußen ist. Ich wage keinen Prozentsatz, aber seit mir ein Missionar klipp und klar ins Gesicht rein gesagt hat, weißt du, ich habe gar keine Berufung. Geh mir einen kalten Buckel runter. Wenn du mit den Leuten redest, sagst du, wie ist denn das mit der Berufung gewesen? Ich habe Leute gesehen, die wollten das Wort Berufung nicht mehr hören. Da hat sich hochberufene Männer und Frauen Gottes, das streite ich gar nicht ab, gell, wir sind in einer managerhaften Wohlstandsgesellschaft und das, was da alles läuft, ich glaube da bei weitem nicht alles. Das heißt zu Deutsch, Paulus ist sich bewusst, dass er eventuell nicht hier das erreicht hat, was Gott will. Aber er gerät nicht in Panik. Sondern er sagt, ich jage aber danach. Wisst ihr, was das heißt? Er sagt, gut, okay, ich bleibe jetzt nicht stehen bei dem, was nicht geklappt hat, sondern ich jage danach. Und wenn ich das Wort jagen lese, dann muss ich immer denken an Jehu, den Sohn Nimsis. Der war ja berühmt, da hat man von weitem hat man gesehen, da fährt jemand mit dem Pferdegespann und da sagt er, das kann nur ein Mann sein. Jehu, den Sohn Nimsis, der ist es. Und da habe ich mir ernstlich überlegt, auch bei mir privat, für was bist du bekannt? Bist du bekannt, dass du jagst, dass du der Gerechtigkeit nachjagst, dass du dem Reich Gottes nachjagst, dass du, oder bist du bekannt dafür, dass du beleidigt bist? Oder bist du bekannt dafür, dass du mimosig bist? Oder bist du bekannt dafür, dass du nicht kontrollierbar bist, dass du radikal bist, dass man auf dich aufpassen muss und dass, wenn irgendwas passiert, sagt, hoffentlich ist der oder die heute nicht da, weil der kann ja den Mund nicht halten. Wisst ihr, die Frage ist, was jagen, mit letzter Energie, Jager heißt mit letzter Energie angreife. Und jetzt sagt er, dass ich auch das ergreife, wovon ich von Christus ergriffen worden bin. Von Christus ergriffen worden bin, das ist das vollkommene Opfer. In der Wiedergeburt, in der Errettung habe ich dieses Paket der Erlösung bekommen. Epheser 1, 3, Kolosser 2, 9 und 8, 2. Petrus 1, 3, folgende, 2. Korinther 10, 13 plus 18, das sind die ganzen Stellen, wo ich das Paket habe, auch 1. Korinther 12, 18, wo ich alles bekommen habe. Und jetzt sagt der Paulus, ich jage danach, dass ich das alles auch so ergreife, dass es Realität wird, nämlich Kraft. Aber nochmals, alles steht unter der Überschrift Jesaja 6. Alles steht unter Philipper 3, 7. Mit der richtigen Herzensstellung will ich das. Von ganzem Herzen, dann jage ich auch. Ich kann auch jagen im Fleisch, jagen in der Religion, jagen in meiner Vorstellung, die falsch ist. Das ist dann vom Übel. Sondern immer das ist die Grundbedingung. Jetzt sagt hier in 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür. Er geht nicht hin und sagt, ich bin der große Apostel, ich habe alle Offenbarungen von Gott. Und jetzt, er sagt, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Es kommt immer der gleiche Gedanke, immer der gleiche, der zieht sich wie ein roter Faden durch. Und das habe ich mir auch überlegt, wenn du Revue passieren lässt, was war, oder wenn du dein Leben, das muss ja kein Jubiläum sein, sondern du kannst daheim auf dem Sofa sitzen und sagen, wo stehe ich vor Gott? Dann sagt Paulus, er tut was ganz Einfaches, ich vergesse, was da hinten ist. Ich habe mir das überlegt. Ich bin ein Mensch, der nicht so leicht vergisst. Ich tue mir schwer. Ich habe zum Glück so ein sensibles Gewissen, wenn ich echte Sünde begehe, kann ich nicht schlafen. Wenn das nicht ausgeräumt ist, gehe ich nicht. Ich kann nicht weiter schaffen, ich kann nicht weiter dienen, ich kann nichts tun, bevor ich das nicht vom Tisch habe. Das heißt, er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Das heißt, ich muss, und das ist der wichtigste Punkt, um wie in Jesaja vorwärts zu gehen oder wie hier in Paulus, dass ich wirklich wieder beginne, den geistlichen Dingen nachzujagen, ihre gesunde Weise. Wisst ihr, nicht Spinnerei, nicht schwärmerisch, sondern geistlich gesund. Ich lebe vernünftig in dieser Welt und diene trotzdem Gott von ganzem Herzen. Dazu brauche ich ganz sachlich und nüchtern, dass die Vergangenheit geregelt ist. Es kam mein Bruder zu mir, hat geklingelt. Ich war mit dem nicht böse. Ich war überhaupt nicht böse mit dem. Kam er zu mir und hat gesagt, ich muss mit dir reden. Sind wir am Tisch gehockt und dann sagt er, ich habe öffentlich etwas gesagt, das mich seit Jahren plagt. Und ich kann nicht mehr mit dem weiterleben, es muss jetzt weg. Na, ich denke, der hat was ganz Schlimmes gesagt. Aber das war, ich habe noch fast nur lächeln müssen. Er hat gesagt, der Karl Herrmann, wenn der in den Himmel kommt, dann will ich nicht rein. Ich habe immer gedacht, wir haben uns einigermaßen gut verstanden, aber scheinbar haben wir mehr geärgert, als ich dachte. Ich habe dann gesagt, du, das ist doch kein Problem. Ich bin dir weder böse, sei weder damals noch jetzt, sondern komm, lass uns dem Herrn dienen. Und er zog fröhlich seine Straße. Es war eine gesegnete Stunde, die wir erlebt haben. Und du hast gemerkt, er hat auch da nicht sitzen bleiben wollen. Wo das vom Herz runter war, hast du gemerkt, wie beim Kämmerer vom Morgenland, jetzt wollte er ziehen. Da habe ich ihn ziehen lassen, habe gesagt, also komm. War für mich interessant. Und ich denke einfach, man muss sich das bewusst sein. Der Hauptzentralpunkt der Erlösung ist, dass meine Vergangenheit ausgelöscht ist. Auch bei Gläubigen. Wisst ihr, wo ich mich bekehrt habe, habe ich so eine Palette gehabt von Sünde, die ich mitgebracht habe. Aber ich habe festgestellt, im Laufe der Zeit baue ich wieder eine ähnliche Palette als Gläubiger auch auf. Der Unterschied ist, dass ich gerettet bin und das erste Mal bin ich nicht gerettet. Und diese Palette in meinem Herzen, die bewirkt, dass mir letztendlich dann ich versande, es geht mir dreckiger, es geht mir schlechter, geistlich. Und der Paulus sagt, stopp, ich kann nur jagen, ich kann nur Gott dienen, ich kann nur vorwärts gehen, wenn das, was dahinter ist, weg ist. Bei Jesaja war das meine Lippen. Und ich denke, da müssen wir uns etwas vergegenwärtigen. Als David seine furchtbare Sünde beging, Mord, Ehebruch, alles Heuchelei, was man sich vorstellen kann, und Gott ihn stellt durch Nathan, der Prophet, 1. König ist hier ein erschütterndes Buch. Da kommt nämlich das Ergebnis in 1. König. Als dann David tiefgreifend diesen Psalm 51 erlebt, Buße tut, dann sagt Gott zum anderen König, du bist nicht wie mein Sohn David, der nie tat, was nicht recht war vor mir. Nie tat, was nicht recht war. Ehebruch, Mord. Da sieht man, wie Gott die Sünde auslöscht. Ein paar oder etliche Verse weiter sagt er, ja, hier, die Sache mit Uriah. Also Gott vergisst das nicht, er weiß das schon. Aber vor Gott auf meinem Konto ist es gelöscht, da ist Friede. Und wenn ich weiß, das, was da hinten ist, ist vergessen, ich kann es vergessen. Es ist, wie wenn es nicht gewesen wäre. Ich bin auch schon hingegangen, wenn ich da die ganze Bildung sage, au, wo ist der Bruder, wo ist die Schwester, wie ist denn das gewesen? Und dann kommst du ja so langsam auch auf die Idee und sagst, wie war denn meine Rolle? War die gut? Und wer könnte sagen, meine Rolle war immer gut? Also der, der das sagt, ist ein Narr. Weil wir müssen uns da einfach bewusst sein, wir sind dieser Vergänglichkeit, wir sind die Fehler, wir sind da unserem Charakter unterworfen. Wisst ihr, und wenn ich sage, es ist alles gereinigt durch Jesu Blut, ich bin frei, einfach frei. Dann sagt Paulus, wenn ich das nämlich vergesse, was da hinten ist, jetzt kann ich mich ausstrecken nach dem, was vor mir liegt. Jetzt sagt er, ich jage. Er sagt zweimal, ich jage. Das ist von Paulus außergewöhnlich. Das ist nicht Paulus Wortschatz. Zweimal jage, so. Das ist nicht Paulus. Da merkst du, da geht es ins Innerste. Da offenbart sich ein Paulus, den wir nicht kennen. Da offenbart sich ein Paulus, der Gott dienen will von ganzem Herzen. Und jetzt sagt er, ich jage auf das Ziel zu. Und dann nimmt er das Wort. Das sind auch die einfach die Ausdrücke dann, wie immer Wettkampf. Er sagt, diese himmlische Berufung, was Gott mit mir vorhat, da will ich kämpfen, will ich jagen. Wenn man mal an dem Punkt ist, wo Paulus hier ist, Vers 14, dann läuft es fast von allein. Das Problem ist beim Jesaja. Heiligkeit. Stelle ich mich der Heiligkeit? Das Problem ist, wie bewerte ich die Welt? Wie bewerte ich mich selber? Wie wichtig nehme ich mich? Wie wichtig nehme ich alles? Wie ordne ich das ein? Sehe ich es, wie Gott es sieht, oder sehe ich es, wie ich es sehe? Das ist ein ungeheures Problem. Kennst du ihn? Wie stehe ich zu ihm? An dem entscheidet sich alles. Und Paulus sagt ja ganz klar, man muss stoppen. Man muss beginnen, sich ihm zu stellen, seiner Heiligkeit. Man muss beginnen, sich reinigen zu lassen. Man muss Römer 12, Zentralkapitel 1 und 2, eine dauernde, es steht im Passiv, dass ich dauernd in meiner Gesinnung verändert werde, steht im Passiv. Das heißt, dass der Herr Jesus in meinem Herzen dauernd eine Veränderung meines Wesens, meiner Einstellung, meiner Vorhabe, meiner Gedanken vornimmt. Das heißt, dass mir wieder das wichtig ist, was Gott wichtig ist, und dass mir das, was Gott nicht wichtig ist, auch egal ist. Ich rede hier nicht im Perfektionismus des Wortes, sondern gerade im Gegenteil. Wegen dem kann ich doch einmal enttäuscht sein, kann müde sein, kann, das spielt alles keine Rolle, sondern die Frage ist mein willentliches Wollen, diese Gesinnung, will sie das? Jetzt sagt er plötzlich zu den Philippern, und Philippi war ja eine gute Gemeinde. Philippi war ja Stadt von früheren ausgemusterten Soldaten, da hat Zucht und Ordnung geherrscht. Das war also kein so Lotterhaufen wie Korinth. Aber die Städte kann man nicht vergleichen. Korinth war eine Lasterstadt, wie Hamburg, St. Pauli, so. Und hier, also Hafenstadt einfach. Alle Hafenstädte haben das. Da schwemmt ja auch das Strandgut oft an. Sondern hier war Ordnung. Und trotzdem sagt Ritz zu seinen Gläubigen, die in dieser geordneten Welt leben, sagt er, lasst uns alle, die wir gereift sind. Da steht im griechischen Wort, das heißt erwachsen sind. Also ausgereift, erwachsen. Also alle, die geistlich ernst zu nehmen sind, die wirklich Unterscheidungsvermögen, sagt alle, die reif seid, die es versteht, so gesinnt sein. Was so? Alles für Dreck achten, was nicht der Herr Jesus meint, ohne fanatisch zu werden, nicht enttäuscht zu sein. Das ist genau die Haltung. Das war, was Jesaja erlebt hat. Da kann man noch so im Säge dienen, bereit sein, ihm zu begegnen, zu sagen, also gut, du hast recht, du bist der Herr, ich bin der Sklave, alles zu verändern. Einmal steht in dem Psalm, ich will die Änderungen ertragen, die die Hand des Herrn getroffen hat. Manchmal muss man das ertragen. Da bin ich bereit dazu. Das ist das, was er will. Die Gesinnung ist, ich bin bereit dazu, dass er hier etwas tut. Das sagt ganz klar, wenn er anders denkt, wird auch Gott das offenbaren. Er sagt also, es muss nicht alles gleichgeschaltet sein, sondern er sagt dann, Vers 16, wozu wir auch gelangt sein mögen, egal wo jeder steht, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln, also bestimmte Regeln, und dasselbe erstreben, dass man nämlich das wollet. Und dann sagt er in 17 so, und jetzt werdet meine Nachahmer. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das gilt mir. Ich habe mich in meinem 22. Lebensjahr bekehrt. War spät. Ich hätte mich viel früher bekehren müssen. Ich habe 4 Jahre Gott Widerstand geleistet. Aber das galt schon vor der Bekehrung. Die Haltung, die hier nämlich aufgezeigt wird, ist auch die Haltung, die zu einer Wiedergeburt führt, zu einer Bekehrung. Diese Bereitschaft, alles zu tun, was er will. Und als die dann da war, brach ich durch zur Wiedergeburt. Und ich sage es mal so, 37 Jahre später habe ich diese Haltung immer noch nötig. Ich habe nämlich festgestellt, Darby hat zwar recht, dass der Mensch alles kaputt macht, aber Gott erneuert alles. 2. Korinther 4, 16. Wenn auch der äußere Mensch verfällt, wird der innere doch laufend erneuert. Das heißt, ich kann immer wieder diese Haltung einnehmen. Ob du jung bist, ob du alt bist, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern du musst von Zeit zu Zeit, wie in Jesaja, sagen, wenn mich die Heiligkeit Gottes trifft, wehe mir. Wie in Paulus, dass du überlegst, ist das was mir wichtig ist, auch Gott wichtig. Wisst ihr, man kann das so theoretisch abhandeln. Wisst ihr, ich habe die Nase voll von diesen theoretischen Abhandlungen. Wisst ihr, und darüber philosophieren. Das ist nicht Philosophie, das ist existenziell. Das trifft mich in meinem Mark. Das trifft meine Existenz, das trifft letztendlich meine Familie, das trifft meine Frau, meine Kinder, das trifft meine Verwandte, meine Eltern, das trifft alle, das trifft meine Nachbarn, das trifft jeden, der mit mir zu tun hat. Und wer ist es, der das auslöst? Wer ist es, der mich auf die Schiene setzt? Wer steuert mich? Wer begegnet mir? Er. Kennst du ihn? So? Ich habe ein paar zentrale Erlebnisse in meinem Leben gehabt, wo ich was wollte und wo andere Brüder für mich was wollten. Mir haben andere Brüder brutal schon unter Druck gesetzt. Ganz brutal. Ein Bruder hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich fast nicht mehr konnte. Mich unter Druck gesetzt und gesagt, du musst hauptamtlich werden. Ich habe innerlich ein klares Zeugnis gehabt. Nein, er hat Nein gesagt. Die Brüder wollten ja. Ich hab dann das getan, zum Glück, was er sagte. Wisst ihr, so gibt es immer wieder Dinge, wo er massiv auf uns einwirkt. Und es ist wichtig, dass wir auch die Stimme des guten Hirten kennen. Dass wir lernen, wann redet er und wann redet die Menschen. Und das ist von Paulus. Der Paulus sieht das Guide als Problem. Er sagt zum Beispiel in Römer 12, in die ersten zwei Verse, wenn du dich ihm stellst, wie in Jesaja, dreimal heilig, dann geschieht diese Erneuerung. Und er sagt, wenn die Erneuerung geschehen ist, innerlich, dann wirst du, er sagt nicht, dass da eine Ausnahme gibt. Es hat mich tief erschüttert, wie selbstverständlich er dann sagt. Ich lese die Stelle. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, durch die Gesinnung. Er, der Herr Jesus, verändert die, indem ich mich seiner Heiligkeit stelle und mich ihm stelle. Damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also er setzt jetzt voraus, dass wenn jemand diese Haltung einnimmt, dass er in der Lage ist, der Wille Gottes in seiner Dreistufigkeit in der Tiefe zu erkennen. Wieso, was heißt? Wenn ich die rechte Haltung einnehme, dann erkenne ich den Wille Gottes. Wie, sagt die Bibel nicht, aber ich werde ihn erkennen. Wenn ich dann noch bereit bin, den Wille Gottes zu tun, dann komme ich blitzschnell in eine Haltung rein, wie der Paulus im Philipperbrief, da sagt, der Rest, was Jesus nicht meint, ist für mich eher Dreck. Da kann ich wie in Jesaja mich reinigen lassen und bin bereit, jeden Weg zu gehen. Bin bereit, mich berufen zu lassen, bin bereit, mich senden zu lassen. Und ich denke, so ein Tag wie heute, wo wir so ein bisschen Jubiläum machen, wir wollen es ja nicht machen wie ein Gesangverreiser und sowas, sondern wir wollen geistlich überlegen, was war. Es war sehr viel gut, es war sehr viel schlecht. Brauchen wir da gar nicht drüber reden. Es war ungeheure schöne Erlebnisse und es waren ungeheuer enttäuschende Erlebnisse. Und ich denke bei allen. Aber wichtig ist so ein Tag, dass ich sage, also gut, ich bin bereit, wie in Jesaja, egal ob es mir jetzt gut geht, ob es mir schlecht geht, mich dem lebendigen Gott zu stellen. Der Vater im Himmel, der Gott Israels, offenbart sich über seinen Sohn Jesus Christus. Und so wie der Philipperbrief uns das zeigt, wie Paulus das schreibt, sobald ich bereit bin zu sagen, jetzt ändere du meine Gesinnung so, dass sie konform ist mit dem, was hier in Paulus tut. Ich will nur das Gleiche erstreben und ich will die gleichen Mittel anwenden, das ist gar nichts. Wenn es zwei miteinander tun, dann funktioniert es. Und dann ist auch die Gemeinschaft kein Problem. Aber ich muss bereit sein, bei mir privat zu sagen, das, was du bei mir ändern willst, es ist in Ordnung, ich bin bereit. Ich habe die Woche meinen alten Chef getroffen und hat er wilde Sprüche von sich gelassen. Dann habe ich zu ihm gesagt, du hast ja deutlich zum Ausdruck gebracht, dass du dich nicht mehr änderst. Da habe ich gesagt, du hast dein Versprecher gehalten. Und so ist es. Der unerlöste Mensch oder auch der Gläubige, der stur ist, der ändert sich nicht mehr. Der hat es ja nicht nötig. Aber der Erlöste, der sagt, wehe mir, ich vergehe, wenn ich deiner Heiligkeit begegne. Wehe mir, meine Gesinnung ist so, dass der Jesus nicht die Rolle spielt in meinem Leben. Wisst ihr, der Mitprediger, der Herr Jesus muss dir wichtig sein. Es kommt alles von allein. Sobald die Gesinnung stimmt, ich muss eigentlich nichts tun, wie mich ihm stellen, mich ihm ausliefern. Und dann kommt die Begegnung, die kommt unweigerlich. Und dann wird es ernst. Da kommt die Änderung, die mir nicht gefällt. Da muss ich sagen, ich will die Änderungen annehmen, die du mir gibst. Es ist schwer. Dazu hat Gott auch den Dienst des Leibes Christi gegeben, dass man sich auch gegenseitig hier hilft. Und manchmal brauchst du Zuspruch, dass jemand sagt, komm, jetzt hör ich auf, sondern kämpf weiter, weil wir haben alles gleiche Probleme. Und sobald jemand aufwacht und beginnt, sich so dem Herrn zu stellen, dann geht's vorwärts. Dann denkst du, du bist in einer Versammlung von Jehus, der Söhne Nimsis. Dann geht's nicht so wie beim Samuel Zeller, der mal seine Frau beobachtet hat, wo er seinen Ausflug macht und waren alle aufgeregt. Dann schon ein Wilhelm Busch gestanden hat vor sich hin gebrabbelt. Das ist ein Jagen wie das Jagen Jehu des Sohnes Nimsis. Damit wollte er sagen, die verbreitet Hektik. Das meine ich nicht. Keine Hektik, sondern geistliche Gelassenheit, geistliche Ruhe, weil alles, was dahinter ist, vergessen ist. Weil ich weiß, dass meine Gesinnung mit Gott gleichgeschaltet ist und jetzt kann ich Vollgas geben, jagen. Das wünsche ich uns. Es wäre vermessen zu sagen, für die nächsten 25 Jahre. Sind wir mal bescheiden, sagen wir heute. Wenn es bloß heute klappt, dann ist schon gewonnen. Und morgen ist ein neuer Tag, probieren wir es wieder. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein kostbares und teures Wort Alten und Neuen Testaments, dass du uns so deutlich zeigst, dass das Reich Gottes in Kraft besteht und nicht nur in Worten. Und dass du bereit bist, in unseren Herzen diese Veränderungen vorzunehmen, dass du bereit bist, so wie du einmal Jesaja begegnet bist, uns zu begegnen. Dass der Ratschluss des Vaters ist, dass du der bist, der uns hütet, der uns steuert, der uns letztendlich rettet. Ich möchte einfach bitten, wenn in unserer Mitte jemand ist, der noch nicht gerettet ist, dann erbarme dich. Aber auch uns, Gläubige, erbarme dich, dass wir beginnen aufzubrechen innerlich, uns dir zu stellen, letztendlich die richtige Haltung einzunehmen, auf das du mit uns zum Ziel kommst. Ich möchte nicht verhehlen, dass wir dankbar sind, was du in unserem Leben getan hast über diese vielen Jahre, dass du unsere Unmöglichkeiten, unsere Lauheiten, unseren Eigenwille ertragen hast und dass du uns nachgegangen bist wie dem Schaf und dass du oft die 99 auf der Weide gelassen hast, um uns nachzugehen. Wir danken dir dafür, für deine Hirtetätigkeit. Ich möchte dich einfach bitten, dass du auch jetzt mit uns zum Ziele kommst. Amen.